festliche Musik werden wir heute empfangen. Vielen Dank, Tine, und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir feiern ein Fest im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein biblisches Grußwort ist geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus, Jesus selbst, und ging mit ihnen. So möge es sein auch bei uns und im Besonderen jetzt in diesem Gottesdienst. Jetzt haben wir die eine Art festliche Musik gehört. Es gibt ganz verschiedene Arten, festliche Musik zu schreiben. Und unser erstes Lied 574 ist eine andere Art. Übrigens, ich entschuldige mich, ich wollte gestern Abend, als ich es herausfand, nicht noch eine ganze Ordnung aufbauen im PPT. Man sieht das nicht hier vorne jetzt, nur die Lieder werden angezeigt. Bekommen Sie zu sehen, die Liederbuchlieder. Sonst müsst ihr aufmerksam hören, wenn man sagt, wir singen 574, alle vier Strophen, und es heißt, unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte.
Und ich lade die, die mögen, ein, dazu aufzustehen. Und dann auch noch mal zum anschliessenden Lied. Lebendiger Gott, danke vielmal, dass wir alle zusammen heute und da dürfen Gottesdienst feiern. Wir haben jetzt gerade im Lied darum gebeten, dass unser Leben möge fest sein möge. Du kennst uns. Und weisst, dass sich unser Alltag nicht immer wie ein Fest anfühlt. Heute sind wir da hingekommen, zum Gemeinschaft erleben. Weil wir glauben, dass du in unserer Mitte bist und wir dich dürfen ins Zentrum von allem stellen, wo wir tun. Das ist wahrlich ein Fest. Wir loben und preisen dich, weil du ein Gott von der Begegnung bist. Amen. Und jetzt noch, es ist ein Fest, es wird projiziert das Mal, alles Leben ist Geheimnis. Jetzt? Okay. Lernen wir wieder einmal das Gesangbuch schätzen, wo dann alle Texte und Strophen drin sind. Genau. Ich komme zu der Lesung aus dem 1. Testament, aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Moses weidete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters, und kam an den Gottesberg, den Choreb. Da erschien ihm der Bote Gottes in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Moses sah hin und siehe, der Dornbusch stand zwar in Flammen, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da dachte Moses, ich muss hingehen und diese große Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Und Gott sah, dass er hinging, um zu schauen. Und Gott rief ihn aus dem Dornbusch und sprach, Moses, Moses. Er sprach, hier bin ich. Und Gott sprach, komm nicht näher heran. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach Gott: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, zu Gott hinzublicken. Und Gott sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, ihr Schreien und ihre Peiniger habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Für nach der ersten Lesung hatte Peters Lied «Sei still in der Gegenwart des Herrn» ausgesucht und auch das wird projiziert. Zur Lesung aus dem Zweiten Testament. Und da erzählt der Jesus das bekannte Gleichnis vom Vater mit zwei ganz unterschiedlichen Söhnen. Der Jünger zieht sich Fremde. Er lässt sich auszahlen, was ihm vom Vermögen zusteht, und verreist. Weit weg von zu Hause verprasst er aber alles und gerät in bitterste Not. Dort ist niemand, der Mitleid mit ihm hat. Alle Würde wird ihm abgesprochen. Er schämt sich, bis er in sich geht und daran denkt, wo er herkommt. In aller Bescheidenheit rechnet er sich aus, wie er zuhause könnte behilflich sein. Also bricht er auf. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater sagte zu seinen Knechten: Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und wurde gefunden und sie fingen an zu feiern. Sein ältester Sohn aber war auf dem Feld. Als er nun kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm zu. Er aber entgegnete seinem Vater, all die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der da, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, Kind, du bist immer bei mir. Alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Wir singen jetzt noch vor der Predigt das Lied 410, alle drei Strophen. 410.
Liebe Gemeinde, kaum ist ein Menschenkind geboren, lernt es zuzuschauen. Wenn es sehend zur Welt kam, muss es zuschauen. Es darf zunächst auch tatenlos zuschauen. Denn beim Zuschauen tut sich was in ihm. Das eine oder andere, was er sieht, was es sieht, prägt sich ihm ein und setzt in ihm eine Wandlung im Gang. Das Kind kann sich stetig besser orientieren. Beim Zuschauen wird es ins Leben dieser Welt eingeweiht. Eines Tages ist es dann so weit, dass es nicht mehr nur zuschauen will. Hier oder dort will es mitmischen. Anderswo will es sich noch heraushalten, auf Distanz bleiben, beobachten, statt sich zu beteiligen. Jedes Kind braucht beide Optionen. Und dasselbe gilt für Erwachsene. Hier magst du mitmischen, dazugehören und dich engagieren. Dort lässt du dich nicht hereinziehen. Das Fernsehen genügt dir. Apropos Fernsehen. Als Fernsehende werden wir nicht verwickelt, nicht verpflichtet. Auch bei weit entfernten Geschehnissen sind wir gleichsam hautnah dabei, ohne mitbetroffen zu sein. Beim Fernsehen werden wir allerdings öfters beeindruckt, manchmal aufgestört, gereizt oder gerührt. Wer nur beobachtet, wähnt sich neutral, solange er sich heraushält, ins Geschehen nicht eingreift und den Vorgang weder stört noch anderweitig beeinflusst. Das klingt wissenschaftlich, es klingt aber nicht einmal genau in der Wissenschaft, jedenfalls nicht in der Kernphysik. Unsere Nichtbeteiligung hat sehr wohl einen Effekt. Unsere Nichtbeteiligung hat einen Effekt, denn wir enthalten uns der Handlungsmöglichkeiten, die wir hätten, als wären wir nicht da, aber wir sind da. Das ändert wenigstens uns. Und wie ist es wohl Journalisten zumute, die leibhaftig, hautnah dabei sind, zum Beispiel an der Kriegsfront in der Ukraine? Ich spreche vor allem von BBC-Journalisten, die einiges mehr wagen als die Schweizer Journalisten. Liebe Gemeinde, über subjektiv erschütternde Vorkommnisse sollen Sie ganz objektiv Bericht erstatten. In aller nächster Nähe sollen Sie verhandeln. Leiden viele Korrespondenten. Denn subjektiv nehmen Sie Anteil. Trostlosen wollten Sie Trost geben. Darbenden Kindern wollten Sie zu essen geben. Ja, beobachten ist zwiespältig. Wer sich einem Objekt nähert, der sieht Einzelheiten, Feinheiten, die er nicht einordnen kann. Um einen Überblick zu gewinnen, entfernt er sich. Distanz schafft Perspektive. So werden auch Zusammenhänge klar, die ihn veranlassen, sich dieses oder jenes wiederum näher anzuschauen. Wir sind in der Wüste. Beim Berg Horeb angekommen. Der Schafhirt Moses sieht eines Tages einen Dornbusch, der in Flammen steht und dennoch nicht verzehrt wird. Das fasziniert und irritiert. Wer wäre da nicht verunsichert? Dieses Phänomen will sich Moses näher anschauen. Er will besser verstehen, was los ist, ob er sich täuscht oder ob er durchdreht. Nun, wer sich einem Feuer nähert, begibt sich in Gefahr. Er könnte in Brand geraten. Moses, ruft eine Stimme, komm nicht näher heran. Von Gott brauchen wir Abstand. Wie von loderndem Feuer, auch wenn wir seine Nähe begehren. Distanz heißt nicht Unnahbarkeit, heißt nicht Verweigerung oder Ausgrenzung. Es gibt auch die Distanz der Ehrfurcht. In dieser Geschichte bleibt Gott nicht auf Distanz. Im Gegenteil, Gott kann das Leiden seines Volks nicht tatenlos zusehen. Diesem Leiden, Gott ist betroffen. Gott naht sich seinem Volk. Gott ist leidenschaftlich beteiligt, wie die Geschichte weitergeht. Distanz, liebe Gemeinde, heißt nicht unbedingt Desinteresse, Gefühlskälte, Entfremdung oder gar Feindschaft. Es gibt auch die positive Distanz des Respekts. Alle Menschen brauchen Distanz voneinander. Nicht nur die Fußballerin aus Spanien. Die berühmte. Die heutige Idee, Nähe sei ein moralischer Wert an sich, ich zitiere den Soziologen Richard Sennett, die heutige Idee beanstandet der Soziologe und schreibt wie folgt, die Menschen sind umso geselliger, je mehr greifbare Barrieren zwischen ihnen liegen. Um sich gesellig zu fühlen, bedürfen die Menschen einer gewissen Distanz zueinander. Wird der intime Kontakt gesteigert, so geht die Geselligkeit zurück. Anders gesagt, fast vollständig, keine Nähe ohne Distanz. Es gibt keine Nähe ohne Distanz. Auch in der Ehe. Wie paradox. Aber jetzt allgemeiner. Wie ist es mit uns? Wo wollen wir näher treten und dabei sein? Wo wollen wir uns heraushalten? Etwas vom Ungeheuerlichsten im Alten Testament ist die Zerstörung von Sodom und Gomorra durch Feuerregen vom Himmel. Provoziert wird es gemäß biblischer Erzählung durch den Aufschrei über schweres Unrecht. Dieser ist vor Gott laut geworden. Und Abraham wird darüber ins Bild gesetzt. Er hat eben Besuch bekommen. Es sind drei Personen, bei denen er sich in Gottes Gegenwart weiß. Und nun heißt es im ersten Buch Mose, bleibt er vor Gott stehen. Abraham ahnt, was bevorsteht, was passieren könnte, wenn göttliches Feuer auflodert. Abraham ist zutiefst beunruhigt. Da kann er nicht tatenlos zusehen. Nein, und darum getraut er sich, mit Gott zu rechten. Und um mit Gott zu rechten, kann er nicht stehen bleiben, wo er ist, sondern er tritt näher heran. Diese Worte gehen oft verloren, wenn wir schnell lesen. Aber heute nehme ich sie heraus und zeige, was auch noch im Text steht. Er tritt an Gott heran und sagt, willst du wirklich den Gerechten zusammen mit dem Frevler wegraffen? Das sei ferne von dir, Gott. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Abraham steht nicht zurück. Er tritt auf, er tritt näher, er tritt ein für Mitmenschen. Er plädiert für Schonung. Er weiß sich dazugehörig. Er ist beteiligt. Er wagt sich weit vor. In dieser Zeit wird die Ukraine zerstört. Wenn es so weitergeht wie in Syrien, ein zerstörtes Land. Schuldlose Menschen werden geopfert. Kein Wunder, wollen so viele Bürger sich wehren und für die Freiheit ihrer Kinder kämpfen. In Russland wird eine ganze Generation von Schulkindern mit Propaganda indoktriniert und vergiftet. Wer setzt sich für sie ein? Wer schließt sich dem Widerstand an? Wer wird vom Beobachter zum Beteiligten? Darum geht es in dieser Predigt heute. Vom Beobachter zum Beteiligten zu kommen. Szenenwechsel. Ein großer Szenenwechsel. Vor gut 80 Jahren zieht eine Bernerin arbeitshalber nach Zürich, wo sie noch niemand kennt. Am Sonntag geht sie in die Tabor-Gemeinde. Wie viele Leute wissen noch, was die Tabor-Gemeinde war? Es dauert nicht lange und gleich wird dieser Wernerin ein Rat erteilt. Du Kirsch in Chor! Du Kirsch in Chor! Hanni Herzig lässt sich zureden. Sie tritt von der Peripherie in den Kreis hinein, lässt sich reinziehen, beteiligt sich und macht mit. So sei sie in der Tabor-Gemeinde heimisch geworden, erzählt sie mir 50 Jahre später. Und so hat diese Bernerin in Zürich Fuß gefasst. Du Kirschi Bibelstund! Das ist ein Satz, den meine Frau weniger gern hörte, als wir an unseren ersten Dienstort kamen. In ihren Ohren klang dieser Rat 40 Jahre später wie eine Pflicht, wie eine Zumutung. Du gehörst in Bibelstund. War vielleicht nicht so gemeint, wie sie es gehört hat. Derartiges klingt heute vereinnahmend. Tatsache ist aber, dass wir dort heimisch werden, wo wir uns einbringen, statt abseits stehen. Freilich gibt es oft gute Gründe, Abstand zu halten. Zuallererst möchte ich erspüren, ob ich mich hier integrieren kann, ohne mich selbst zu verstellen. Bin ich willkommen, wie ich bin? Wie geht man hier miteinander um? Und viele Leute tragen Wunden in sich, Wunden. Sie brauchen Distanz von denen, die sie verletzen. Und ab Abgekämpfte, das sind wir doch manchmal auch. Abgekämpfte brauchen Distanz zur Erholung oder zur Besinnung. Auch Jesus zog sich oft zurück, selbst von seinen intimsten Jüngern, um alleine zu beten. Im Garten Gethsemane entfernt er sich von diesen intimsten. Einen Steinwurf weit, heißt es. Um Jesus von Nazareth waren oft vielerlei Leute versammelt. Manche standen am Rande, darunter etliche Schaulustige. Es waren aber auch Kritiker und Zyniker da, wie auch Besserwisser und Sittenrichter. Von diesen heißt es, dass sie murrten. Warum? Sie entrüsteten sich über viele Leute, die Jesus zu sich gezogen hatte. Denn es steht, und ich habe diesen Text ein bisschen anders übersetzt heute, um etwas pointierter herauszubringen, was auch im griechischen Text steht, zu denen, die ihm immer öfter näher kamen, um ihm zuzuhören, gehörten alle Zolleinnehmer und jene, die als Sünder galten. Mit solchen Leuten ließ sich Jesus ein. Gerade sie sind ihm besonders nahe gekommen. Warum wohl? Ihre zerstörte Würde ließ er sie wieder spüren. Kommt zu mir. Komm du, auch du zu mir, sagt Jesus ganz offen. In einem Gleichnis erzählt er von jenem großen Fest zu Ehren des verwahrlosten Burschen, der sonst nur Verachtung auf sich zieht. Da wird die Heimkehr dieses Sohnes gefeiert, Tanz. Ja, Jesus erzählt von Musik und Tanz. Nicht nur das Alte Testament. Das Fest ist in vollem Gang. Der Einzige, der fehlt, ist der andere Sohn. Und soeben kommt er vom Feld, nähert sich dem Haus ein Stück weit und hört aus einigem Abstand den Klang von Musik und Tanz. Das macht ihn stutzig. Da erkundigt er sich, was los sei, und die Auskunft empört ihn. Es widerstrebt ihm, da mitzumachen. Er weigert sich, überhaupt hineinzugehen. Er bleibe draußen, was seinem Vater nicht egal ist. Darum geht dieser, der Vater, zu ihm hinaus, hört ihn an, redet ihm gut zu ob der ältere Sohn sich überreden lässt, hineinzugehen. Das lässt Jesus offen. Welchen Unterschied würde es ausmachen, wenn er sich hineinziehen ließe? Würde er sich völlig fehl am Platz fühlen, als wäre er ein Außenseiter? Würde er sich überwinden und sich selber treu bleiben können? Würde seine Anwesenheit die Feststimmung dämpfen oder erst recht steigern? Welche Wandlung würde er dadurch vollziehen? Und was würde mit dir passieren, mit dir, wenn du dich bis in die Peripherie oder noch näher hinein wagtest, wenn du dich hier oder dort sogar einbeziehen ließest. Ja, freilich kannst du nicht überall mitmachen. Natürlich nicht. Es macht aber einen Unterschied, wenn du mitmachst. Mittlerweile ist aus der Society um Jesus Kirche geworden. Und aus seiner missionarischen Initiative ist der Verein Evangelisch-Methodistische Kirche in der Schweiz geworden. Willst du dazu gehören? Wir haben ein Verein. Ich gehöre dazu. Sang Mani Matter, wie wir alle wissen, da zaudert er jedoch, wenn andere ihn fragen, gehörst du da dazu? Er muss es sich gründlich überlegen, bis er dann findet, so gehöre ich dazu, gehöre gleich nicht dazu und stande gleich nicht dazu. Bin manchmal stolz und habe manchmal genug. Und das gehört dazu. Hoffentlich bleiben wir bei der EMK Winterthur hier in Bewegung. Mehr als ein Verein. Bleiben wir und werden wir umso mehr die Society um Jesus Christus. Ich finde momentan kein besseres Wort. Übrigens ist das ein urmethodistisches Wort. Societies, das sind wir. Bleiben wir und werden wir ein sehr inklusiver Club. Also, Betonung nicht auf Club, sondern auf inklusiv. Wie damals in Galiläa. Aber ein Onkel meiner Frau, der sich lange Zeit, also für die größte Zeit seines Lebens, von der EMK in Oerlikon entfernte und Skeptiker wurde, er sagte kurz vor seinem Club, das ist ein rechter Club. Das ist doch ein rechter Club. Bei den Methodisten. Ich komme zum Schluss. Vom Beobachten zur Beteiligung. Wir bewegen uns aus der Ferne in die Nähe. Der auferstandene Jesus, der auferstandene Christus blieb seinen deprimierten Jüngern nicht auf Distanz. Im Gegenteil, wir lesen das Zeugnis. Es geschah. Während sie auf ihrem Weg miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Auch dir und mir, uns gesellt sich Christus zu, mischt sich ein, beteiligt sich an unseren Fragen, begleitet uns, redet uns zu. Da brennt unser Herz in der Brust. Amen. Thank you. Wir beten. Himmlischer Vater, du kennst uns alle und du weißt, dass hier in dieser Versammlung heute viele Menschen sind, die hier in dieser Gemeinde heimisch geworden sind. Ja, längst heimisch geworden sind und sich auch haben einbeziehen lassen und mitgemacht haben und mitgetragen haben, dazu beigetragen haben, dass es dieser Gemeinde gut gegangen ist, dass sie vielerlei Dienste an diesem Ort leisten konnten. Und du weißt, was das kostet. Du weißt, wie wir manchmal verbraucht sind, wenn wir mitmachen, wie wir manchmal uns wie Abgekämpfte fühlen, die Erholung brauchen, in Zurückstehen müssen. Und manche haben einfach weitergemacht, bald wieder sich engagiert. Und dann kommt eine Zeit vielleicht, da muss man sich altershalber langsam zurückziehen. Man kann nicht so mittragen wie früher. Nicht in der Weise wenigstens. Und man ist froh, die Gemeinde ist froh, wenn andere jetzt bereit sind, sich hineinzuwagen, mehr in die Nähe sich zu begeben, mitzumischen und sich verpflichten zu lassen, sich zu verpflichten. In einer Zeit, in der das weniger populär geworden ist, wo so vieles uns serviert wird in unserer Gesellschaft. Und jetzt bricht eine neue Zeit an mit dem Pfarrerwechsel. Und du weißt, guter Gott, wie ich froh war, als ich ja jeweils in einem neuen Gemeindebezirk ankam, wenn es dort Menschen gab, die bereit waren, entweder weiterzumachen oder jetzt einzusteigen, sich zu beteiligen und etwas von der Last auf ihre Schulter zu nehmen. Und so denke ich jetzt hier an diese Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du die Menschen hier motivierst, dass sie nach ihren Kräften sich einbringen, dort, wo es für sie stimmen kann. Vielleicht können sie dazu mit beitragen, dass es für sie stimmt. Auf jeden Fall bitte ich um deinen Segen über diesen Neustart, wenigstens insofern, dass jetzt eine neue Pfarrperson und eine neue Pfarrfrau da ist. Netten neuen Aufbruch. Wir haben viele andere Dinge, die uns heute vielleicht bewegen. Fröhliche Dinge, traurige Dinge, was auch immer. Wir bringen es vor dich und legen es ab, indem wir miteinander beten, wie Jesus uns lehrte. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir im Sinne einer Fürbitte auch das Lied 597, das heißt, für die Heilung aller Völker beten wir. Wir singen jetzt vorerst die ersten drei Strophen, am Schluss kommt noch die vierte Strophe. 597.
Ich komme noch zu den Mitteilungen. Heute hat der Manuel Zoller unsere Grüße ausrichten. Wir wünschen ein gesegnetes neues Lebensjahr. Dann zu den Anlässen. Am nächsten Mittwoch, am 11:45 Uhr, lädt der Mittagstisch ein. Am Freitag um 9:30 Uhr ist das Gebet und am Abend um 7 Uhr EMK Young. Und am nächsten Sonntag dann ist Gottesdienst mit Abendmahl mit dem Markus Bach. Es gibt wieder einen Livestream und Kinder- und Jugendprogramm. Und dann noch eine Voranzeige. Am übernächsten Sonntag, also am 17. September, gibt es da keinen Gottesdienst. Das ist dann Allianz-Gottesdienst in der Parkarena von der GVC. Und zwar um 10:30 Uhr. Im Anschluss gäbe es die Möglichkeit für ein gemeinsames Mittagessen, wo man selber mitbringt, oder es wird offenbar Fingerfood angeboten dort von der GVC. Und für Kinder gäbe es ein separates Programm. Also am übernächsten Sonntag da kein Gottesdienst. Dann weisen wir wie immer darauf hin, dass am Freitag, am frühen Abend, um 5:30 Uhr, in der Stadtkirche ein ökumenisch Friedensgebet stattfindet. Und dann darf noch der Avi Ferien geniessen bis am 7. September. Und Janine lädt ausrichten, dass, jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher, ob das stimmt, aber vielleicht schon, am 15. September, das wäre dann am übernächsten Freitag, Sekretariat am Nachmittag ausnahmsweise nicht besetzt sei. Vielleicht hat sie den nächsten Freitag gemeint, ich bin nicht ganz sicher. Also einer von den nächsten Freitag ist sie am Nachmittag nicht da. Und dann wird noch der Wim etwas mitteilen.
In den nächsten Tagen bis etwa Mitte Oktober werden da um Kirchen um ein paar Bauarbeiten getätigt werden. Und zwar wird der Fernleitungsanschluss gebaut für uns. Der kommt von dem Haus da rein, wo sie am Bauen sind, dahinter dort die Rabatte. Und dann auf dem Trottwart sieht man schon ein paar Spuren, die angezeichnet sind, bis zum Hauseingang vom Wohnhaus. Der Zugang zu den Parkplätzen zum Wohnhaus ist gewährleistet. Da unten zu den Veloparkplätzen sollte es eigentlich auch immer irgendwo einen Durchgang haben, dass man dort durchkommt und der Zugang zu den Kirchen gewährleistet ist. Den brauchen wir für die neue Heizung. Das wird dann im Anschluss daran, werden wir unsere Gasheizung ersetzen und dann auf Fernwärme umstellen.
Danke vielmals, Wim. Gibt es sonst noch von jemandem etwas mitzuteilen? Wenn das nicht so ist, dann singen wir noch vom angefangenen Lied. 597, die vierte Strophe.
Segenswort. Möge die Freundschaft Gottes dich auf deinen Wegen begleiten und die Gnade des Himmels dich stets den Heimweg finden lassen. Möge Kraft aus der Höhe dich zu immer neuen Schritten stärken und selig machender Friede stets über dich wachen. Möge Licht aus der Ewigkeit dir tief ins Herz strömen und göttliche Hoffnung dich immer neu beflügeln. Möge heilige, herrliche Liebe dich stets umhüllen. So segnet uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Thank you.